Predigt wird heute über Maleachi 3 sein, also schlagt bitte mit mir auch auf, wer eine Bibel dabei hat. Maleachi, das kann man ganz gut finden, das ist das allerletzte Buch im Alten Testament und wir sind jetzt im letzten Kapitel dieses letzten Buches. Wir sind ja eigentlich in der Mitte des Matthäus-Evangeliums und haben da vor ein paar Monaten aufgehört. Und wir werden heute auch so ein bisschen den Schritt auch machen ins Neue Testament gemeinsam. Das heißt, immer wieder hin und her wechseln. Und ich hoffe, dass es nicht zu schwierig ist oder zu kompliziert wird. Ich habe es versucht, möglichst zu strukturieren und es auf so eine Art zu ordnen, dass es verständlich ist, aber es ist ein schwieriger Text und diese Texte aus den alttestamentlichen Propheten haben eine gewisse Komplexität und so kann es auch helfen, einfach Dinge auch mitzuschreiben oder Bibelstellen mitzuschreiben, wenn es zu schnell geht zwischendrin. Ja, und ich hoffe, dass ihr mitkommt. Maleachi Kapitel 3 und wir lesen da erstmal die ersten vier Verse. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzes und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läuten wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und wir lesen dann gemeinsam nochmal ab Vers 19 im gleichen Kapitel. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Lasst uns noch einmal, bevor wir in das Wort eintauchen zusammen, um Gottes Hilfe beten. Wir bitten dich, Herr, dass die Botschaft deines Boten und das Wort Gottes nicht leer zurückkehre zu dir. Wir bitten dich, dass es wie ein Hammer sei, der Felsen zerschmettert. Wir bitten dich, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Und wir bitten dich auch, dass es in unserem Leben Frucht bringt. Amen. Wir könnten diese Botschaft hier in Überschrift geben, Gottes Botschaft für Selbstgerechte oder auch Gottes Botschaft für ein lethargisches Volk. Wir haben die letzten paar Male gesehen bei Malachi, dass das Volk Gottes in ihrem Land wieder zurückgekehrt war. Vielen Dank, Chloe. Dass vieles äußerlich stimmte, die Mauern standen, der Tempel war gebaut, der Tempeldienst wurde verrichtet. Und wir haben gesehen, dass der Gottesdienst sogar sehr hingegeben zu sein scheint, sehr emotional. Gott sagt im Kapitel 2, ihr bedeckt den Altar mit Tränen, mit Weinen und Seufzen. Wir haben auch gesehen, dass das Volk aber fragt, wir sind doch Gott so treu, wieso liebt Gott uns nicht mehr? Wieso hilft uns Gott nicht und wieso segnet er uns nicht? Sie fragen in Kapitel 1, worin hast du uns geliebt? In Kapitel 2 fragen, wieso hörst du uns nicht, Gott? Und am Ende von Kapitel 2, im letzten Vers, sagen sie, wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist der Gott, der gerecht eingreift, endlich? Und wir haben aber auch gesehen, dass das eigentliche Problem im Volk Gottes war, dass sie nicht sahen, wie wenig sie Gott liebten, wie wenig sie Gott ehrten. Und so fragt Gott immer wieder im Gegenzug das Volk Gottes und er entblößt ihre Sünde. Er sagt, wenn ich euer Vater bin, wo ist meine Ehre? Er zeigt ihnen auf, dass sie ihm eigentlich nur die Reste geben mit ihrem Leben. Sie verachten ihn eigentlich mit ihrem Tun. Und das kommt auch wieder in diesem Kapitel, was wir gelesen haben. Wir haben das übersprungen, wo er über ihren Zehnten redet. Und er sagt, dass sie nicht mal den Zehnten mehr zum Tempel bringen und dass sie, dass ihre Finanzen, ihr Bankkonto auf heute übertragen, ihre wahren Prioritäten zeigen. Er spricht den grassierenden Ehebruch an im Kapitel 2, die Untreue im Volk Gottes, die Untreue gegenüber den Vätern, die Generationenkonflikte im Volk. Und er zeigt auf, dass dieses Volk ein skeptisches Volk, ein murrendes Volk ist. Und das hilft uns auch, diesen Text einzuordnen. Und wir sehen, dass Gott auf dieses Volk jetzt reagiert in diesem Kapitel 3 und weiter redet durch seinen Propheten Malachi. Und wir können auch denken, in unserer Kultur, in unserer Zeit, wenn wir auf das Volk Gottes sehen, wenn wir auf die bekennende Christenheit sehen, auf das, was sich in unserem Land zu Jesus irgendwie stellt, dann können wir auch sehr deprimiert werden, nicht wahr? Es ist doch in unserem Land auch ähnlich in gewisser Weise, wie es damals zur Zeit von Malachi war. Auch in unserem Land ist es normal geworden, dass in Gemeinden vor der Ehe schon zusammengezogen wird. Es ist völlig normal geworden. Es ist normal geworden, dass man reinkommt in den Gottesdienst und die Leute an ihrem Handy sitzen und keine Gemeinschaft da ist. Kein Unterhalten, kein Reden über geistliche Dinge, keine Sorge für den anderen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mitgehört von drei Leuten, die alle in eine Gemeinde gehen und alle in der Gottesdienstgestaltung manchmal aktiv sind. Und sie diskutierten darüber, ob man eine Band hören darf, die ich damals gehört habe, wo ich Christus verworfen habe in meinem Leben. Und ich war schockiert von dem Gespräch. Wir erleben das in unserer Welt leider, dass Dinge, die absolut gottlos sind und abscheulich sind, unter Christen toleriert werden und normal sind. Und vielleicht ist es auch so, dass wir merken, bei uns stimmen auch manche Dinge nicht. Wenn wir lang genug auch in dieser Gemeinde sind, dann sehen wir vielleicht auch Dinge, wo wir sagen, wie passt das zu Gottes Gemeinde? Wieso sind diese Dinge unter uns? Und vielleicht bist du heute Morgen auch gekommen und du sagst, als Christ sehe ich, dass Gott Dinge offenbart in meinem Leben, die einfach schlimm sind und die Gott verunehren. Und so spricht Gott heute Morgen auch zu uns und auch zu unserer Kultur, zu unserem Land mit diesen Worten. Und wir wollen heute drei Dinge sehen, die Gott zu uns sagt. Nämlich erstens, Gott sagt, dass er seine Boten sendet, damit wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Also wie reagiert Gott auf so ein Volk, auf solche Missstände auch in der Gemeinde? Und das Erste ist, er sendet Boten, damit wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Dann zweitens, was wir sehen werden, Gott sagt auch, dass er plötzlich und mit Sicherheit zum Gericht kommen wird. Und das Dritte, was wir heute sehen werden, ist, dass Gott auch sagt, dass er sein Volk reinigen wird und befreien wird. Und wir gehen jetzt auf diesen ersten Punkt etwas näher an. Wir schauen uns dieses Thema des Boten Gottes etwas genauer an in diesem dritten Kapitel. Wir haben schon gesehen, der Bote Gottes ist ein Schlüsselbegriff im Buch Maleachi. Und wir finden ihn jetzt direkt auch wieder im ersten Vers von Kapitel 3. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und wenn wir überlegen, was meint Gott hier mit diesen Boten, dann ist es hilfreich, wenn wir erst einmal etwas zurückschauen im Buch Maleachi. Weil Maleachi schon von diesen Boten geredet hat, die Gott repräsentieren, die seinen Weg vorbereiten sollten. Und eine Stelle, wo diese Boten vorkommen, ist in Maleachi 2, die Verse 6 bis 7, wo Gott nämlich über die frühen Leviten zur Zeit damals von Mose redet. Und er sagt über diese frühen Leviten, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Er redet über Levi, als Stammvater dieser Leviten. Und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Und das versuchen wir uns mal zu merken. Also er sagt, dass dieser Bote das Gesetz Gottes erklärt und predigt. Und er sagt auch, dass dieser Bote viele zur Umkehr von Missetat führt, im Vers 6 am Ende. Und er ist ein Bote des Herrn. Das war der Priester, war ein Bote des Herrn der Heerscharen. Aber Gott zeigt ihnen auf, dass diese Priester jetzt, zur Zeit Maleachis, diese Rolle eben nicht mehr erfüllt haben. Und deswegen sagt Maleachi in Kapitel 3 und sagt Gott zu ihnen, siehe, ich sende meinen Boten. Ich sende einen wahren Boten zu euch, der wirklich mich repräsentiert. Und wahrscheinlich ist in erster Linie hier in Maleachi 3, Vers 1, Maleachi selbst gemeint. Maleachi heißt ja mein Bote. Also Gott sendet diesen Boten Maleachi, den Propheten, zu diesem gottlosen oder zu diesem lethargischen Volk Gottes. Aber der Vers schaut auch voraus auf einen weiteren Boten, der noch kommen sollte. Und das macht manchmal biblische Prophetie kompliziert. Wir haben manchmal mehrere Erfüllungen von einer Prophetie, von einer Voraussage Gottes. Und man sieht, dass Gott jetzt durch Maleachi auf einen weiteren Boten zeigt, der auch noch kommen soll, wenn man Vers 23 und 24 liest im Kapitel 3. Und wir haben dort gelesen, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird auch diesen Auftrag haben, zur Umkehr aufzurufen, wie die Priester damals hatten. Er soll das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und das Wort für zuwenden kann man auch übersetzen als bekehren oder umwenden, damit Gott eben das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und hier ist eindeutig nicht Maleachi gemeint, sondern ein Prophet. Und Maleachi beschreibt ihn hier als den Propheten Elia. Und das merkwürdig ist, dass das Alte Testament hiermit aufhört, mit dieser Aussage. Also das sind die letzten Worte Gottes für das Volk für eine Zeitspanne für ungefähr 400 Jahre und bis nachher Johannes der Täufer auftritt und Jesus Christus. Und die Juden haben sich natürlich gefragt, was meint Maleachi hier? Was meinte Gott, als er durch Maleachi diese Verheißung gibt? Ist es wirklich so, dass der Prophet Elia wieder aus dem Himmel zurückkommt? Man hat gesagt, Elia ging ja, und das sehen wir aus der Schrift, dass Elia ja nicht gestorben ist, sondern er wurde von den, von einem Streitwagen Gottes in den Himmel hochgebracht und die Rabbiner haben gesagt, ja, der kommt vielleicht wieder so zurück auch wieder und kommt und predigt noch einmal dem Volk Gottes. Und ihr kennt alle die Geschichte von Elia, denke ich, wie, oder die meisten von euch, wie eben 3 Jahre hat es nicht geregnet wegen ihm. Und diese Auseinandersetzung am Berg Karmel gegen die Baalspriester, wo Gott dann Feuer vom Himmel sandte. Und die Leute haben sich gefragt, ja, wird er vielleicht wieder kommen? Wird er wieder aufräumen bei uns im Volk Gottes? Oder ist es einfach ein Prophet, der einfach Ähnlichkeiten zu Elia haben wird? Und das Neue Testament deutet dann für uns diese Prophezeiung aus Malachi 3. Wir müssen nicht groß spekulieren, weil Lukas sagt es uns ganz deutlich im Lukas 1 und sagt, dass das bei Johannes der Täufer seine Erfüllung findet oder zumindest einen großen Teil seiner Erfüllung. Und der Engel, der zu Zacharias redete, redet und sagt über Johannes den Täufer, das ist in Lukas 1, Vers 15 und 17, er sagt, er wird groß sein vor dem Herrn, also Johannes, er wird Wein und starkes Getränk nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen oder bekehren. Und er wird vor ihm hergehen. Das ist eine interessante Formulierung. Er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel zitiert hier also in Lukas, Malachi 3, Vers 23. Und er sagt, dass das bedeutet, dass Johannes eben im Geist und in der Kraft Elias kommen wird. Und deshalb tritt Johannes, genauso wie Elias damals im Alten Testament, mit grober Kamelhaarkleidung auf zum Beispiel. Also es gibt viele Parallelen zwischen Elias und Johannes. Weil er sieht sich selbst als diese Fortsetzung des Dienstes von Elia am Volk Gottes. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter darüber nachdenkt, und das wollen wir mal gemeinsam machen, was sind noch weitere Dinge, die uns auffallen, wenn wir Johannes mit Elia vergleichen? Und mit dem, was auch Malachi sagt, in Malachi Kapitel 3. Und eine Sache, die auch vielleicht aufgefallen ist, euch schon, ist, dass Johannes der Täufer aus einer priesterlichen Familie kommt. Ja, er hat ja Zacharias als Vater, der ja während seines Tempeldienstes diese Vision vom Engel bekam. Und Johannes ist also wieder ein Priester, wie damals die Boten Gottes in Malachi. Johannes ist also ein wahrer Levit wieder, eine der Sorte von Pineas zum Beispiel, ja, die für Gott eifern und die wirklich Boten Gottes sind, die das Gesetz Gottes predigen und viele zur Umkehr bringen. Und wenn wir nochmal weiter zurückgehen zu dem Buch 1. Könige, wo ja die Geschichte von Elia steht, was war nochmal die Aufgabe oder das Ziel von Elia? Wenn man in 1. Könige 18, Vers 37 liest, dann betet Elia vor dem Volk und er sagt, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast oder bekehrt hast. Also Elias Aufgabe war es, ein Werkzeug Gottes zu sein, das Herz des Volkes wieder zu ihrem Gott umzukehren. Und jetzt kommt der Prophet Malachi hunderte Jahre später, ganz am Ende des Alten Testaments, und er sagt voraus, dass wieder so ein Prophet kommen würde, wie Elia, mit dem Auftrag, das Herz des Volkes zu wenden. Und zwar untereinander auch, also diese Generationenuntreue, dieser Cut zwischen den aktuellen Leviten und ihren Vätern, dass der geheilt wird, dass die die Herzen der Väter zu ihren Söhnen umkehren und umgekehrt, aber auch, dass ihr Herz wieder sich zu Gott bekehrt. Und genau diese Aufgabe hatte auch Johannes im Neuen Testament. Und ich will noch eine letzte Parallele zwischen Johannes und dem Alten Testament aufzeigen. Nämlich Johannes war auch wie Elia ein Prophet, der letztlich verworfen wurde und der gelitten hat. Und eine Stelle, die sehr auch zum Nachdenken anregt, ist Markus 9, Vers 13, wo Jesus über Johannes den Täufer redet. Und er sagt über Johannes: Ich aber sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Er redet über Johannes, wie er ins Gefängnis kam und wie er eben später dann auch sterben musste. Und dann ist interessant, was Jesus dann noch anfügt. Er sagt, wie über ihn geschrieben steht. Also er sagt, dass die Schrift schon vorausgesagt hat, im Alten Testament, dass Johannes leiden musste. Und vielleicht stutzen wir da ein bisschen und wir können, wo sagt es denn die Schrift im Alten Testament? Wo sagt die Schrift, dass Johannes, der kommen wird, leiden wird? Malachi 3 sagt ja, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Das heißt, dieser Bote, der vor dem Herrn hergeht, würde ein Prophet sein in der Art und Weise des Elia. Das heißt, ein verworfener Prophet, ein in der Wildnis lebender Prophet und der vom Königshaus selbst verfolgt und am Leben bedroht wurde. So wie Jezebel damals, ja die Frau von Ahab, vom König Israels, dem Elias sagte, dass sie ihn umbringen würde, so hat die Frau von dem König Herodes ja den Johannes umgebracht. Das heißt also, wir sehen diese Linie von Malachi, von den Leviten über und dann zurück auch zu Elia, die dann sich bis zu Johannes dem Täufer zieht. Und diese Linie geht weiter und wir wollen das vielleicht einmal vertiefen, dann das, wir haben heute nicht Zeit. Aber wir sehen noch einen weiteren Boten in unserem Kapitel 3, den wir nicht überspringen dürfen. Einen weiteren Boten des Herrn im Buch Malachi Kapitel 3. Und ich lese euch hier nochmal den ersten Vers zu Ende vor. Aus Malachi 3, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begeht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Und wir werden gleich noch auf diesen Ausdruck der Bote des Bundes eingehen und überlegen, was heißt es genau. Aber einfach, was wir schon mal hier klar sehen, dass dieser Bote des Bundes der Herr selbst ist, nicht wahr? Malachi sagt ja sehr klar, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Im Hebräischen bedeutet das nicht, hier, dass das zwei Personen kommen werden, der Herr und dieser Bote, sondern das ist ein Parallelismus in der hebräischen Sprache, wo zweimal das Gleiche gesagt wird, einfach mit etwas anderer Nuance. Er sagt, den ihr sucht, und dann sagt er, den ihr begehrt. Es sind beides die gleiche Person. Das heißt, was Malachi 3, Vers 1 sagt, ist, dass erstens Gott einen Boten sendet, was in Johannes der Täufer erfüllt wird, einen Propheten, der das Volk zur Umkehr aufruft, und dann zweitens, dass Gott selbst, also der Herr, als Bote des Bundes danach kommen wird. Und in der Stelle in Lukas 1 sagt ja der Engel, dass Johannes der Bote ist, der vor dem Herrn hergehen wird. Also Johannes ist dieser erste Bote. Und für wen hat Johannes den Weg vorbereitet? Für Jesus Christus. Also das Neue Testament zeigt ganz klar, dass Jesus eben Yahweh, der Herr, der Gott Israels selbst ist, der als Bote kommt, als dieser zweite Bote, als Bote des Bundes. Jesus ist sowohl der König, dessen Weg vorbereitet wird, als auch der Bote des Bundes. Und Jesus, wie Elia und Johannes, würde ebenfalls ein leidender Bote sein. Ein Bote, der verworfen wurde von seinem Volk. Und wenn wir jetzt diesen ersten Punkt einmal kurz für uns reflektieren, wieso sendet Gott eigentlich Boten? Wieso macht es Gott? Wieso sendet er Boten, die dazu auch noch von den meisten abgelehnt werden? Und die Antwort ist, es ist ein Ausdruck seiner Bundesliebe für sein Volk. Vers 6 sagt in Malachi 3, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ja, ich verändere mich nicht in meiner Liebe, deswegen seid ihr noch am Leben. Deswegen sende ich noch Boten, deswegen habe ich die Geduld mit euch. Und es zeigt uns die Geduld Gottes auf. Gott hätte ein Recht, sein abtrünniges Volk mit einem Schlag zu zerstören. Und stattdessen sendet er vorher seine Boten. Und das ist ein Muster bei Gott, nicht wahr, was wir immer wieder sehen. Statt sofort eine Flut zu senden, sendet er Noah, der den gottlosen Menschen predigt. Und Petrus sagt, als die Langmut Gottes, die Geduld Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Statt Ninive zu zerstören, sendet er einen Jonah. Statt König Ahab und das Volk sofort zu zerstören, sendet er Elia und Elisa. Es ist ein Ausdruck seiner Geduld und seiner Menschenliebe. Aber es bedeutet auch, dass wir lernen müssen, auf Gottes Boten zu hören. Heute sagen viele Menschen, wieso redet eigentlich Gott durch ein Buch, durch die Bibel? Die Bibel ist ja eigentlich das, was die Boten gesagt haben, aufgeschrieben, nicht wahr? Aber viele verwerfen das und verachten das so ein bisschen, sagen, ja, Gott ist doch viel zu groß, um einfach durch ein paar Menschen zu uns zu reden, durch einen Maleachi, durch einen Paulus und so weiter, die ja alles Kinder ihrer Zeit waren ja alles begrenzte Menschen. Wieso redet Gott durch Menschen zu uns? Und ich glaube, der Punkt ist, wenn wir wirklich Gott lieben würden, würden wir auch hören, wenn seine Anweisungen durch Menschen kommen und durch die Schrift. Man merkt das manchmal bei Kindern. Wenn man ihnen eine direkte Anweisung gibt, sind Kinder oft so, dass sie eben direkt vor den Augen ihrer Eltern stehen und sie gehorchen dann oft sehr gut. Aber wenn Kinder manchmal eine Anweisung auch indirekt bekommen, also vielleicht der Bruder oder die Schwester vom Kind, der dem Kind vom Papa ausrichtet, dass es noch seine Schuhe sauber machen muss zum Beispiel, dann kommt oft heraus, wie sehr sie eigentlich gehorchen wollen. Weil dann sind sie unbeobachtet vom Papa und Mama, sind sie vielleicht im Keller unten und der Bruder kommt und sagt das. Und dann wird oft sichtbar, wie schnell dann Anweisungen von den Eltern ignoriert oder sogar zornig abgelehnt werden. Was sagst du mir schon? Ne? Also wieso gibst du mir das weiter? Und der Grund ist, weil das Herz in diesem Moment nicht darauf ausgerichtet ist, den Eltern wirklich zu gefallen. Das heißt, Gott prüft uns in gewisser Weise, indem er Boten sendet. Und wir müssen auch bedenken, zuletzt bei dem Punkt, dass Gott selbst ja in Form eines Boten kommt. Das sagt ja Malachi. Der Herr kommt selbst als Bote, als Mensch, als unser Bruder in dieser Welt. Und Jesus wird ja mal von Philippus gefragt, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Ne? Also Herr, lass uns diesen direkten Kontakt zu Gott haben. Und Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, das ist Johannes 14. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also die Beziehung zu Gott, dem Vater, entsteht durchs Hören auf seinen Boten und seinen Hirten. Und Gott möchte nicht nur äußerlichen Gehorsam, wenn er vom Berg herunterdonnert zu seinem Volk, na, und sie eingeschüchtert sind von ihm, sondern Gott möchte, dass wir Vertrauen lernen und das Wiedererkennen seiner Stimme in seinem Boten. Gott möchte, dass wir unterscheiden lernen zwischen falschen und echten Boten Gottes. Und liebe Geschwister, Gott redet durch Boten zu dir. Gewöhne dich daran. Gott benutzt Freunde, er benutzt Prediger, er benutzt Eltern und so weiter. Und du sollst lernen zu unterscheiden. und zu sehen, ob sein Wort recht ausgelegt wird oder nur benutzt wird für eigenen Gewinn, wie damals bei den untreuen Leviten zur Zeit Maleachis. Also sei offen für Gottes Boten in deinem Leben. Verschließe dich nicht für deine Geschwister, die dich mit dem Wort Gottes konfrontieren und dich ermutigen. Also Gott sendet seine Boten, damit wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Und dann, zweiter Punkt für heute, Gott wird plötzlich und mit Sicherheit zum Gericht kommen. Das ist auch ganz deutlich hier am Anfang von Kapitel 3. Und wir gehen jetzt sogar einige Verse zurück und wir schauen uns das Ende von Maleachi 2 an. Weil uns das hilft, auch die Antwort in Kapitel 3 zu verstehen. Maleachi 2, Vers 17 hat das Volk hat gesagt, Gott dem Volk, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Gott sagt also, dass sie ihn ermüden, indem sie über ihn klagen, dass er nicht eingreift. Sie sagen, es sieht ganz so aus, als ob Gott gefallen hätte an denen, die Böses tun. Und sie fragen, wo ist dieser Gott des Gerichts? Und jetzt antwortet Gott auf diese Anklage in Kapitel 3. Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Also wo ihr sagt, wo kommt er, ne? Den ihr sucht. Er sagt, der kommt und der Engel des Bootes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Heerscharen. Also Gott antwortet hier auf die Anklage, wo ist der Gott des Gerichts? Und er benutzt hier das Bild eines Königs, der bald kommt. Also siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir bereiten. Der Besuch eines Königs hatte sich damals zur Zeit von Maleachi dadurch angekündigt, dass ein Bote vorausgeschickt wurde oder eine Delegation geschickt wurde. Und die sollte alles vorbereiten auf die Ankunft dieses Königs. Das heißt also, Gott sagt, siehe, ich sende meinen Boten. Und das Senden des Botens ist nicht nur eine Vorbereitung für euch, dass ihr umkehrt, sondern auch ein Beweis dafür, dass ich kommen werde. Es ist ein Hinweis, den ihr beachten sollt, dass der König bald kommt. Und er sagt dann, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Und er sagt ihnen, dieser Gott des Gerichts, den ihr sucht, den ihr herbeiwünscht, der wird selbst als Gesandter oder Engel des Bundes kommen. Also es ist das gleiche Wort im Hebräischen. Gesandter, Bote, Engel. Und was bedeutet jetzt dieser Ausdruck? Bote des Bundes. Der Bund ist das Gesetz. In Vers 22 redet Maleachi über diesen Bundesschluss am Horeb durch Mose, wo Gott durch Mose das Gesetz gibt. Und was ist denn ein Bote des Gesetzes? Bei uns ist ein Bote des Gesetzes zum Beispiel die Polizei oder die Justiz. Also in anderen Worten, dieser Bote wird eine Art Richter sein, ein Bestrafer des Gesetzes. Er kommt als Bote des Gesetzes zu bestrafen jeden, der sich am Gesetz versündigt. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, was bedeutet das hier im größeren Kontext? Hier ist das Volk Israel, insbesondere die frommen Priester im Tempel, die reden davon, dass Gott nicht bestraft, dass Gott nicht kommt, um zu richten. Und das ist der erste Teil von Gottes Antwort. Passt auf, er wird kommen, und zwar ganz unerwartet und plötzlich. Und er kündigt sein Kommen an, wenn man die Augen hat, das zu sehen, durch seinen Boten. Und er sagt dann in Vers 2, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und was Maleachi hier macht, ist, er dreht den Spieß um eigentlich. Er sagt, ihr sehnt euch danach, dass Gott kommt und richtet, aber wer kann Gottes Zorn ertragen? Könnt ihr es ertragen? In anderen Worten, wollt ihr wirklich, dass er kommt? Wollt ihr wirklich, dass der Gott des Gerichts kommt? Wie wird es euch ergehen, wenn er kommt? Und er sagt dann, er wird bei euch anfangen, beim Tempel. Und die Anwendung für uns ist natürlich, wenn wir in dieser Haltung sind, dass wir sagen, ah, die Welt ist so schlimm, die Welt außerhalb von der Gemeinde, die Politik und so weiter, die besagt, überall Krieg, überall Korruption, überall Dummheit, ist die Frage, ja, willst du denn, dass Gott richtet? Wie ist es mit deinem Leben? Du sehnst dich danach, dass Gottes Reich kommt, du betest es vielleicht täglich. Willst du es wirklich, dass sein Reich kommt? Und das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Glauben wir mit Gewissheit, dass Gott richten wird? Und ist das ein Teil von unserem Gottesbild und von unserem Bild des Königreiches? Viele Menschen in unserem Leben, in unserem Land leben mit der Einstellung, da kommt eh nichts, es kommt keine Abrechnung. Und wir können so weiterleben. In Israel und Iran ist es ja gerade so, dass man ganz anders auf den Himmel schaut wie sonst. Stell dir vor, du bist im Iran und du siehst irgendein Objekt am Horizont und es kommt auf dich zugeflogen, dann musst du damit rechnen, dass es eine Rakete ist oder ein Bomber, und allein schon die Vernunft treibt dich doch dann in den Luftschutzkeller oder in einen anderen sicheren Ort. Wie ist es bei dir im geistlichen Sinne? Siehst du am Horizont die Heere des Himmels sich sammeln und weigerst du dich, Schutz in Christus zu suchen? Siehst du die Wolken des Gerichts, die das Feuer des Schmelzofens ankündigen? Siehst du die Wehen, die laut der Bibel in den letzten Tagen kommen sollen, die Kriege und die Kriegsgerichte, die weltweiten Katastrophen, die Auflehnung gegen Gott? Und siehst du diese Anzeichen des Gerichts und gehst gegen alle Vernunft in deinem Alltag nach? Lebst du vielleicht mit Unsicherheit bezüglich deinem Heil in Christus? Wie kannst du? Wie kannst du? Wie kannst du auch nur eine Nacht im Ungewissen leben bezüglich deiner Stellung, entweder unter dem Schutz des Evangeliums, der Vergebung Gottes oder noch ohne Hoffnung? Ein Kind des Zorns und Zielscheibe der Raketen Gottes. Und auch für uns Christen hat diese Lehre Konsequenzen, nicht wahr? Die Schrift sagt klar, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Und vielleicht lebst du als Christ in manchen Bereichen so, als gäbe es kein Gericht. Als würde Gott nicht auch durch seine Gemeinde gehen und reinigen und abschneiden und alles verbrennen, was nicht auf richtigem Fundament steht. Und daher brauchen wir die Botschaft Malachis genauso heute. Es gibt viele Geschichten von den frühen Siedlern in Amerika, in Nordamerika, die auf der Prärie ihre Häuser bauten und ihre Farms bauten. Und es war eine Sache auch sehr gefürchtet unter diesen Siedlern, nämlich die berüchtigten Präriebrände, ja, also wo irgendein Feuer gezündet wurde, vielleicht durch Feinde, vielleicht durch ein Versehen. Und diese Brände, die konnten dann in Windeseile, wenn der Wind richtig war, durch die Prärie jagen und alles verbrennen. Und es kamen viele Menschen auch um durch diese Präriefeuer. Und viele Farmen, Existenzen wurden zerstreut. Und es gibt viele Geschichten, wo Menschen diese Präriebrände auf sich zukommen sahen. Und dann haben sie begonnen, um sich herum Land zu verbrennen. Also die haben dann einen Teil damit, sind mit dem Pflug zum Beispiel einmal durchgegangen, haben eine Art Graben gemacht und haben dann hinter dem Graben angefangen, das Gras zu verbrennen. Und der Sinn war, dass das Feuer, wenn es kommen würde, also wenn dieser Feuersturm kommt, der alles verzehren würde, wenn er bei ihrem Haus ist und bei diesem Feldstück, was schon abgebrannt ist, dass dieses Feuer nichts mehr finden würde. Und dieser Brand würde dann an ihnen vorbeigehen. Und viele haben sich so gerettet und ihre Farmen und ihre Felder und ihr Haus. Ja, weil das Feuer nichts mehr findet. Das Feuer des Gerichts Gottes kommt. Und unser vernünftiger Schluss ist zu sehen, was ist in meinem Leben da, was ist in meinen Feldern da, was verbrennen wird, wenn dieser Feuersturm kommt. Und wie kann ich es jetzt schon anzünden? Wie kann ich mich jetzt schützen vor diesem kommenden Sturm, vor diesem Tag des Herrn? Und wir dürfen die Logik auch in diesem Argument nicht verpassen. Ein König sendet nicht einfach nur so einen Boten, ohne dass er nachher wirklich kommt. Wenn ein Bote kommt und Gott den Weg vorbereitet, dann wird Gott kommen. Nach Noah kam die Flut. Nach Elia und Elisa kam die Invasion der Assyrer. Und wann sendet Gott den Johannes der Täufer, diesen Elia? Vers 23, Malachi 3, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und beide, Johannes und Jesus, predigten, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Und vielleicht verstehen wir jetzt besser, was sie sagen. Sie sagen, das Reich Gottes kommt, der Tag des Herrn steht vor der Tür. Und Jesus sagt eigentlich, kehrt um, bevor ich, der große König des Reiches, zum Gericht komme. Johannes der Täufer, als er über Jesus redet, sagt in Matthäus 3, Jesus wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er sagt dann, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und das ist eine direkte Anspielung auf Malachi 3, Vers 19. 3, Vers 19 sagt, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, wie Spreu. Der kommende Tag wird sie verbrennen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und was passierte mit Jerusalem, als Johannes abgelehnt wurde und als Jesus gekreuzigt wurde? Gott brachte ein beispielloses Gericht über Juda, was mit der völligen Zerstörung des Tempels unter den Truppen von Titus im Jahr 70 nach Christus passierte. Es war ein Gericht, welches Jesus selbst vorausgesagt hatte, und zwar als Strafe dafür, dass sie ihn verworfen hatten, dass die Mehrheit des Volkes der Juden ihn verwarf. Wir sehen also ein Muster, wenn Gott Boten sendet in ein Land, dann sind diese Boten ein Anzeichen, dass Gott selbst folgen wird. Dass er hinter ihnen einhergeht. Entweder zum Heil für das Land, zur Erweckung, zur Reformation, zur moralischen Umkehr des Landes oder zum Gericht. Und beide, Malachi, Johannes der Täufer, und Elia waren alles große Prediger mit einem klaren Auftrag von Gott. Aber ich möchte euch zeigen, dass das gleiche Prinzip auch für uns, eine lokale Gemeinde in Gießen, auch der Fall ist. Für dich persönlich in deinem Umfeld. Paulus redet zu den Thessalonichern, zur Gemeinde in Thessaloniki, in 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Und er sagt dort zu ihnen mit stolzer Freude, ich lese aus der NEU, mit stolzer Freude erzählen wir den Gemeinden Gottes von eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrückungen, die ihr zu ertragen habt. Und er sagt dann etwas ganz Interessantes. Er sagt, daran lässt sich jetzt schon erkennen, dass Gottes Entscheidung gerecht ist und ihr gewürdigt seid, zum Reich Gottes zu gehören, für das ihr auch leidet. Und er wird es denen, die euch jetzt unter Druck setzen, Vers 6, mit Bedrängnis heimzahlen und euch den Bedrängten mit Ruhe. Und er redet dann weiter, Paulus, im Vers 8, dass Gott Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Und die Logik hier ist genau die gleiche. Er sagt, Gott sendet seine Boten nach Thessaloniki, die Gemeinde, die Missionaren aufgenommen haben, die sich bekehrt haben, die selbst zu Boten wurden in ihrem Umfeld, in ihren Familien, an ihrem Arbeitsplatz. Und diese Menschen predigen jetzt ihren Familien, ihren Nachbarn das Evangelium. Sie sind Boten Gottes, sind alles kleine Malachis. Und er sagt, die Tatsache, dass ihr verfolgt werdet als solche Boten, zeigt, dass Gott kommen wird zum Gericht. Er kam für euch zum Segen. Und er wird auch zum Gericht kommen für die, die euch peinigen. Und wir als Gemeinde hier in Gießen, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass hinter uns das Präriefeuer kommt. Und auch im Individuellen, im Kleinen, findet das seine Anwendung. Wir sehen das bei Pharao, bei einem individuellen Menschen. Gott sendet seinen Boten zu ihm. Und ja, das Wort Gottes sagt, schon zu Beginn hat Gott beschlossen, durch Pharao sich zu verherrlichen. Er hat beschlossen, Pharao zu verhärten und so weiter. Aber wir sehen da auch das Muster bei Pharao, dass Pharao am Anfang sein eigenes Herz verhärtet gegenüber Gott. Und Gottes Antwort auf diese Verhärtung ist, dass Gott beginnt, als Gericht sein Herz zu verhärten. Pharao kann gar nicht mehr umkehren, weil Gott sein Gericht über ihn gebracht hat. Und im Einzelnen ist es auch so bei uns, wenn wir das Evangelium in unsere Familien reinbringen, wenn das Evangelium zu dir persönlich kommt, wenn du nicht mit Glauben und mit Umkehr antwortest, dann folgt danach das Gericht Gottes. Das ist eine ernste Botschaft, nicht wahr, die Maleachi uns hier gibt. Und sie zeigt uns, dass wir in einer Position sind, der wir uns oft gar nicht bewusst sind. Da hinter uns türmen sich die Wogen auf des Gerichtes Gottes. Und wir sind seine Boten. Wir sind die Vorreiter. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, den Gott diesem Volk predigt. Nämlich die Reinigung und die Befreiung des Volkes Gottes. Wir haben gesehen, dass Gott als Antwort auf diese Abtrünnigkeit des Volkes sagt, ich sende meinen Boten, damit ihr lernt zu hören. Er redet über die Sicherheit des Gerichtes, aber das war das Zweite. Und wir kommen jetzt zur Dritten. Er sagt, dass dieser Tag des Herrn ebenfalls eine reinigende und befreiende Wirkung für das Volk Gottes bringen wird. Er sagt ja im Vers 2, und wir lesen jetzt nochmal Maleachi 3, Vers 2, denn er wird das, wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Also nicht einfach nur Feuer, sondern das Feuer eines Schmelzers. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Schmelzen, ein Schmied, der vielleicht eine Silberkette schmiedet und das Silber erstmal reinigen muss, dann ist es eine hochpräzise Sache. Es ist hohe Präzision, auf welche Temperatur dieser Ofen erhitzt werden muss, wie viel Stoff diesem Ofen gegeben wird, als wie viel Kohle oder wie auch immer dieser Ofen haben muss, damit es genau die richtige Temperatur hat. Also das Gericht Gottes, dieser Tag des Herrn, ist nicht einfach wie ein Tor oder ein Zeus, der in seinem Zorn um sich schlägt, sondern das Gericht, das Kommen Gottes, hat eine Präzision in sich, was nicht einfach alles verbrennt, sondern gezielt das verbrennt, was nicht erwünscht ist. Aber das Silber und das Gold wird gereinigt und getrennt vom Rest, sodass der Schmelzer das gereinigte edle Metall abstöpfen kann. Und er benutzt dann das Bild der Lauge. Seifen werden ja heutzutage aus Lauge hergestellt. Und Seife, kennen wir alle, reinigt, ist eine reinigende Sache. Und er wird sitzen, sagt er im Vers 3, und das Silber schmelzen und reinigen. Er sagt damit, glaube ich, dass er sagt, Gott wird nicht niederschmettern und stehen, sondern er sagt, er wird wirklich diese Haltung eines Schmelzers einnehmen, der mit einer Genauigkeit arbeitet, der sitzt, damit er seine Hände vielleicht abstützen kann und mit klaren Bewegungen handeln kann. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läuten wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Man könnte jetzt denken, wenn Gott dieses Volk wirklich reinigt, dann bleibt doch eigentlich nicht viel übrig. Wir haben so viel gesehen bei diesem Volk, was nicht in Ordnung ist. Wir haben Kapitel 2, wie Gott über ihre Unreinheit redet und er sagt, ich werde den Kot euch ins Gesicht schmieren und eure Unreinheit wird überall sichtbar sein. Wer kann sein Kommen ertragen? Aber dennoch bleibt etwas übrig, sagen diese Verse. Das Buch Maleachi beginnt ja mit einer Liebesbeteuerung Gottes. Ich habe euch geliebt. Auch wenn die Sünde im Volk groß ist, er hat sie nicht aufgegeben. Und er vertilgt dieses Volk nicht einfach im Feuer. Er sagt zwar, dass es viele geben wird, die dieses Feuer nicht überleben werden. Vers 19 zum Beispiel, dass im kommenden Tag die Übermütigen, also die Selbstgerechten, diese frech sind gegen Gott und alle, die gesetzlos handeln, verbrennen wird, sodass nichts übrig bleibt. Aber im Vers 3 sagt er, er wird die Söhne Levis reinigen, nicht zerstören. Und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen. Gott sagt also, dass er in seinem Handeln, darin, dass er Boten schickt, darin, dass er sein Gericht ankündigt und auch selbst in seinem Richten, er züchtigt und erzieht, und dass er dadurch sicherstellen wird, dass am Ende ein gereinigtes Volk aus dem Gericht kommen wird. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Das ist ein Muster, was wir immer wieder im Alten Testament auch sehen, nicht wahr? Gott sendet eine Flut und es kommt gereinigt eine neue Menschheit heraus, durch die Arche. Und das ist auch ein Muster, was wir immer wieder in den alttestamentlichen Propheten sehen. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das genau anzuschauen, aber lest Jesaja 1 zum Beispiel. Lest Joel Kapitel 2, lest den Propheten Zephania. Es ist immer wieder dieser Tag des Herrn, der auf der einen Seite finster ist, sagt Joel und in Joel 2, er ist dunkel. Aber es ist auch der Tag, wo Gott seinen Geist ausgießt, wo er heiligt und reinigt. Und ist das nicht ein großer Trost für uns, für die Gemeinde in Deutschland, um uns herum? Gibt es viel Selbstgerechtigkeit? Gibt es viel falsche Anbetung? Ja. Gibt es viel Sünde, viel Untreue? Ist Gott für die meisten nur ein kleiner Teil des Lebens? Ja. Aber ist Gott am Ende, ist alles aus? Nein. Gott hat einen Plan, wie er eben doch einen Überrest hindurchführt, wie die Gemeinde danach schöner und reiner dasteht wie zuvor. Und er hat es immer wieder gemacht in der Kirchengeschichte. Er hat immer wieder das Feuer der Verfolgung gebracht und er hat seine Gemeinde gereinigt, sodass sie aus der Verfolgung rauskam und sie geleuchtet hat und man erstaunt war, was da war. Und wir schauen jetzt noch zum Schluss auf die Erfüllung. Wie hat sich das erfüllt, diese Prophezeiung zur Zeit von Johannes und Jesus? Wir schauen erstmal nochmal zurück zu Maleachi. Das gibt nämlich eine unmittelbare Erfüllung sogar zur Zeit von Maleachi. Maleachi war ja dieser erste Bote Gottes, den Gott sendet. Und er sagt dann im Vers 16, und wir haben hier einen kleinen historischen Einblick in das, was passiert bei der Predigt von Maleachi. Maleachi 3, Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und das sind die schönsten Verse im Buch Maleachi. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber hier sind so viele Themen des Buches Maleachi, die hier wieder zusammenkommen in diesen Versen. Gott fragt in Kapitel 1, wenn ich euer Herr bin, wo ist meine Furcht? Und diese Menschen werden durch den Boten Gottes erweckt, sie reden miteinander, die den Herrn fürchteten. Das Volk beschwert sich in Kapitel 2, dass Gott nicht hört. Und Gott sagt hier, auf diesen Überrest höre ich. Und sie bleiben in Gottes Plänen und Gedanken fest. Und er benutzt hier das Bild, was wir aus der Geschichte von Esther vielleicht kennen. Wo Mordechai ja etwas Gutes tat für den König. Und das wurde in die Annalen des Königs geschrieben, in die Bücher des Königs. damit man ihn nachher belohnen konnte und damit man das nicht einfach vergessen würde, was für den König geschah. Und Gott, der große Herr der Heerscharen, der große König, sagt hier, es gibt ein Erinnerungsbuch, wo ihr eingeschrieben werdet, die ihr mich fürchtet, sodass ihr auf jeden Fall euren Lohn bekommt. Und in Kapitel 1 hat ja Gott gefragt, wenn ich euer Vater bin, wo ist meine Ehre? Und hier sagt er ihnen, und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Also hier ist wirklich ein treuer Überrest, der wirklich, das sind Kinder, die wirklich Gott dienen und nicht ihn verunehren, wie in Kapitel 1. Und das ist so eine Ermutigung, finde ich, nicht wahr? Selbst wenn alles traurig aussieht im äußerlichen Volk Gottes, selbst wenn Gottes Boten abgelehnt werden, selbst dann kommt Gott immer zum Ziel. Und die Erfüllung im Neuen Testament bestätigt das doch. Gott hat durch das Wirken von Johannes und dem Täufer und seine Predigt, hat er viele Menschen vorbereitet. Es steht, ganz Juda und Judäa gingen zu ihm hinaus. Also durch das Predigen, durch das Heilen und das Leiden des Christus wurden viele vom Gericht gerettet und von ihren Sünden gereinigt und gewaschen. Jesus hat ein Volk von Priestern gerettet, sagt das Neue Testament, welches Gott durch das Blut von Jesus gereinigt hat in der Rechtfertigung. Aber er hat auch ihr Herz verändert. Er hat sie zu sich bekehrt. In gewisser Weise erfüllt sich dieses Prinzip Gottes, dieses dritte Prinzip, immer wieder in einzelnen Leben, in Dörfern, in Gemeinschaften. Gott sendet seine Boten, vielleicht Missionare, vielleicht ein Freund, ein Familienmitglied. Und Jesus hat es ja in Matthäus 10 beschrieben, wir haben das gelesen vor einigen Monaten. Sein Evangelium wird immer trennen. Für den einen ist es zum Gericht. Sie verhärten sich dagegen und Gott bringt sein Gericht in ihr Leben. Übergibt sie ihren Sünden, sodass sie sich selbst zugrunde richten. Und für die anderen ist es zur Reinigung und zur Rettung und zum großen Segen. Und Malachi beschreibt dann diese Freude der Geretteten im Vers 20. Er sagt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Wir haben nicht die Zeit, das alles anzuschauen heute, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem Kalb, einem, vielleicht auch einem Fohlen, einem jungen Pferd zugeschaut habt. Was passiert, wenn man die Tür aufmacht auf die Wiese? Das ist unbändige Freude, ne? Die springen vor Freude. Die können sich kaum halten. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, sagt die Schrift. Wenn wir diese Decke der Lethargie, der Selbstgerechtigkeit, wenn die weggenommen wird, wenn die Last des Gesetzes im Evangelium in Kraft und Freude umgewandelt wird, dann wird das Herz so leicht wie das eines jungen Kalbes. Und wenn wir diese wunderbaren Worte lesen, dann bekommen wir auch den Eindruck, dass ein Teil davon noch aussteht, nicht wahr, und nicht völlig passiert ist. Zum Beispiel sagt der Prophet, dass jegliche Unterdrückung des Volkes Gottes überwunden werden wird. Er sagt im Vers 21, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde. Wir erwarten noch die völlige Erfüllung von diesen Prophezeiungen, nicht wahr? Paulus sagt in dem gleichen Vers, den wir gelesen haben in 2. Thessalonicher, sagt er, und euch, den Bedrängten, mit Erholung, das werden wir miteinander erleben, wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer zeigen wird. Und so warten wir auf vieles, was noch nicht passiert ist, nicht wahr? Das Buch der Offenbarung redet von weiteren zwei Boten, die kommen werden. Das Buch der Römerbrief redet von einer zukünftigen Wiederherstellung des leiblichen Volkes Israel, was zur Rettung der Welt führen wird. Es ist vieles, was noch nicht völlig erfüllt ist und was sich noch erfüllen wird. Aber lasst uns hören, wenn Gott zu uns redet und in unser Leben hineinredet. Und lasst uns mit Glauben antworten und mit Umkehr. Ich bete noch zum Schluss. Wir preisen dich, Vater, für dein Erbarmen und deine Geduld, dass du Boten sendest und dass du dein Gericht zurückhältst. Ich preise dich für deine Gnade in meinem Leben, dass du das Gericht zurückgehalten hast. Ich preise dich für die Gnade bei jedem, der hier in dir ist, in Christus. Und Vater, ich bitte dich für viel mehr noch diese Freude der Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Viel mehr von dieser Freude unter uns, in unserer Mitte, durch Bekehrungen zu dir. Ich bitte dich, dass du uns Felder der Rebellion aufzeigst in unserem Leben, die verbrannt werden müssen. Mach uns zu Menschen, die eine Gewichtigkeit haben, die wissen, was hinter ihnen kommt. Mach uns zu würdigen Boten des Herrn für unsere Umwelt, für unsere Familien. Hab Erbarmen, Herr. Und so, Vater, wir möchten dich auch preisen für die wunderschöne Komplexität der Schrift. Wir preisen dich für die Linien, die wir sehen dürfen. Für die Konsistenz Gottes. Dass du derselbe bist, gestern und heute und auch morgen. Und dass deine Methoden konsequent sichtbar bleiben, dass du dich nicht veränderst. Wir preisen dich für das Leben und das Wirken von Johannes dem Täufer. Wir preisen dich aber noch viel mehr für den Boten des Bundes, für Jesus Christus, der kam, um uns zu reinigen. Mit der Seife, mit der Lauge seines Blutes. Wir freuen uns an dir. Wir möchten dir sagen, dass wir dankbar sind. Amen.